In der Berichterstattung über aktuelle Entwicklungen in der Robotik werden gerne rhetorische Anleihen an die Roboter aus der Science Fiction gemacht. So lautet der Aufmacher eines Berichts in den VDI-Nachrichten vom 21. Juli 2006, ich zitiere, aus Science Fiction wird immer wieder Wirklichkeit. Exoskelette als Kraftverstärker können Menschen beim Gehen unterstützen oder Lagerarbeiter zu mehr Kraft und Ausdauer verhelfen. Aber auch die Militärforschung setzt auf Exoskelette, weil Soldaten damit viel leistungsfähiger werden. US-Superman lässt grüßen, Zitat Ende. Ein anderes Beispiel ist ein Bericht über Außenskelette in der deutschsprachigen Technology Review. Dort heißt es, Zitat, von Atlas bis Zeus, von Superman bis Schwarzenegger, Geschichten übermenschlicher Kräfte durchziehen Mythologie wie Popkultur, jetzt aber kommen sie in der Wirklichkeit an, Zitat Ende. Auch in der englischsprachigen Presse finden sich entsprechende Formulierungen. So betitelt die Fachzeitschrift Assembly im Juli 2005 einen Artikel über die neuesten Entwicklungen der humanoiden Robotik, Zitat, Humanoid Robots are no longer science fiction, Zitat Ende. Weitere Zitate ließen sich anführen, sowohl in der deutsch- als auch in der englischsprachigen Presse. Eine erste mögliche Erklärung für die hier beschriebene Verbindung von Wissenschaft und Fiktion ist, dass insbesondere in Publikumszeitschriften der Verweis auf die Science Fiction beim Leser Bilder evoziert, die den Autoren bei der Wissenschaftspopularisierung als hilfreich erscheinen. Das heißt, die weit bekannten Roboter aus Filmen wie Star Wars oder iRobot würden die Erklärungen der aktuellen Forschung nur illustrierend unterstützen, um ein ansonsten vielleicht zu abstraktes Thema besser zugänglich zu machen. Dies erklärt aber nicht, warum gerade auch in Fachpublikationen wie den VDI-Nachrichten oder der Zeitschrift Assembly die gleichen Anleihen gemacht werden. Ein weiteres Beispiel mag verdeutlichen, dass die angenommene Verbindung zwischen den fantastischen Robotern und den Prototypen aus den Forschungslaboratorien weiter reicht, als es die These von der Popularisierung wissenschaftlicher Erkenntnisse nahelegt. Ein geradezu paradigmatisches Beispiel findet sich in der diesjährigen Mai-Ausgabe der US-amerikanischen Popular Science Magazine. Darin wird ebenfalls über die Entwicklung von Robot-Suits berichtet. Als Aufhänger der Story dient der zur gleichen Zeit in den Kinos anlaufende Film Iron Man. Der Aufmacher lautet, Zitat, While audiences flood theaters this month to see the comic book inspired Iron Man, a real-life mad genius toils in a secret mountain lab to make the mechanical superhuman more than just a fantasy. Zitat Ende. Der 10-seitige Artikel stellt detailliert den XOS-Roboteranzug der US-amerikanischen Rüstungsschmiede Raytheon vor und verfolgt die Entwicklung dieses Anzugs zurück in die Studios des Comic-Giganten Marvel. Dort seien nach Meinung des Autors die Grundlagen gelegt worden. Zitat, If you want to untangle the technological roots of the fantasy against which any real exoskeleton will be compared, you need to visit the place where the comic evolved. Zitat Ende. Hier werden also die technologischen Ursprünge, die Konstruktionspläne heutiger Entwicklungen in der Fantasiewelt von Comicheften gesucht. Zur Veranschaulichung dieser Entangled History dient eine illustrierte Zeitleiste der Geschichte des Roboteranzugs, in der fiktive und reale Entwicklungsschritte gleichberechtigt nebeneinander stehen. Angefangen beim Hardy Man von General Electric aus dem Jahre 1966 geht es über den bereits in den VDI-Nachrichten zitierten Film Aliens und eine Performance des australischen Künstlers Dalek hin zum Bleaks-Anzug der University of California, um schließlich beim Film Iron Man im Jahr 2008 vorläufig zu enden. Das in dieser Zeitleiste präsentierte nahtlose Gewebe aus fantastischer, künstlerischer und wissenschaftlicher Technikgenese kann als ein Geflecht von Übersetzungen unterschiedlicher Konzepte aus einem Feld in ein anderes gelesen werden. Im Folgenden möchte ich Ihnen die komplexe Wechselwirkung zwischen Wissenschaft und Fiktion eingehender beschreiben und die zu beobachtenden Übersetzungsarbeiten mit dem Konzept der Co-Konstruktion von Technik erklären helfen. Dabei geht es in einem ersten Schritt um das Verhältnis von Science Fiction und Technik, danach um Science Fiction und Robotik und drittens speziell um Science Fiction und Militärrobotik. Um die allgemeine Verbindung von Science Fiction und Technik zu veranschaulichen, sei zunächst auf ein Forschungsprojekt der European Space Agency verwiesen. Unter dem sprechenden Titel Innovative Technologien aus der Science Fiction suchten die Mitarbeiter des Science Fiction Museums Maison d'Ailleurs im Auftrag der Europäischen Weltraumagentur 3 Jahre lang nach vielversprechenden Konzepten für die Weltraumreisen der Zukunft. Dabei konzentrierte man sich auf die Auswertung sogenannter Hard Science Fiction. Dies sind Geschichten, die wissenschaftlich fundiert und damit besonders realistisch sein sollen. Als ihr klassischer Vertreter gilt Isaac Asimov mit seinen Roboterkurzgeschichten. In einer wunderschönen Hochglanzbroschüre zu dem Projekt heißt es erwartungsvoll, Zitat, Hauptziel der Studie war, aktuelle und ältere Science-Fiction-Literatur zu durchforsten, um darin beschriebene innovative Technologien und Konzepte auszumachen und zu bewerten, ob diese sich eventuell für weltraumtechnische Anwendungen weiterentwickeln lassen. Und weiter, Science-Fiction kann also zur Förderung von Überlegungen und Erkenntnissen dienen, die sich vielleicht einmal in ein realistisches Szenario umsetzen lassen und schließlich zur Entwicklung innovativer Technologien führen, die den gegenwärtigen in der Raumfahrt eingesetzten Techniken und Systemen überlegen sind. Zitat Ende. Im Rahmen des Projekts wurden schließlich rund 50 Datenblätter und 35 technische Dossiers mit etwa 250 Konzepten und Technologien erstellt. Inwiefern diese innovativen Technologien dann auch Eingang in die Forschungs- und Entwicklungsarbeiten der ESA gefunden haben, entzieht sich meiner Kenntnis. Ist hier aber auch nicht von entscheidender Bedeutung. Festzuhalten bleibt, dass die ESA die Möglichkeit propagiert, dass fiktionale Technologien der Schlüssel zur Raumfahrt von morgen sein könnten. Damit komme ich zur Robotik. Für diesen Bereich sind zunächst die Erzählungen von Ingenieuren und Wissenschaftlern Legion, die ihr Interesse an der Robotik auf ihre Kindheit und besonders den damaligen Konsum von entsprechenden Comics und Zeichentrickserien zurückführen. Vor allem die japanischen Robotiker verweisen in Interviews immer wieder darauf, dass ihre Berufswahl von der wohl einflussreichsten japanischen Comicfigur Tetsuwan Atomu, in Deutschland bekannt als Astro Boy, beeinflusst worden sei. Umitani Yoji, emeritierter Professor für Weltraumtechnik und Maschinenbau am Tokyo Institute of Technology, schreibt programmatisch, Zitat, die japanische Robotik ist vom Tetsuwan Atomu-Traum beseelt und wird durch ihn gelenkt. Wenn es keine Geschichten und Romane gäbe, gäbe es auch keine Robotik. Davon sind die führenden Roboterforscher und Entwickler fest überzeugt. Zitat Ende. Auch die bekannten US-amerikanischen Robotiker wie Hans Moravec werden nicht müde, in Interviews darauf zu verweisen, dass ihre Leidenschaft bis in die Grundschule zurückreiche. Der Berliner Soziologe Werner Rammert kommt zu dem Schluss, Zitat, viele Visionen der heutigen Computerwissenschaftler und Roboterkonstrukteure stammen aus den Science-Fiction-Welten. Als Erwachsene versuchen sie in den Labors zu realisieren, wovon sie als Kinder geträumt haben. Zitat Ende. Und auch Rammert geht von einer Übersetzung fiktionaler Konzepte in Wissenschaft aus. Zitat, man könnte die fantastischen Bilder mit ihren technischen Visionen als ein Hidden Curriculum, gleichsam ein verdeckter Lehrplan entschlüsseln, der die Erfindungskraft in bestimmte Bahnen lenkt. Zitat Ende. Der Einfluss der Roboter-Comics reicht aber noch weiter. So erhielt der humanoide Roboter HRP-2, der gemeinsam vom National Institute of Advanced Industrial Science and Technology und Kawada Industries entwickelt wurde, seine äußere Gestalt von Yutaka Itsubuchi. Itsubuchi ist Manga-Zeichner und bekannt für seine Arbeit für die Zeichentrickserie Pet Labor. Das HRP-Projektteam nannte als Grund für die Zusammenarbeit mit Itsubuchi, dass das Erscheinungsbild des Roboters auf Menschen einen freundlichen Eindruck machen sollte. Dies erscheint seltsam, gleicht HRP-2 doch einem martialischen Kampfroboter. Erklärlich ist dies nur durch die große Popularität der entsprechenden Mangas und Animes sowie das positive Bild, das darin von Robotern gezeichnet wird. Der Transfer zwischen Fiktion und Wissenschaft verläuft aber auch in die umgekehrte Richtung. So wirken Ingenieure und Wissenschaftler unter anderem als Berater bei der Produktion von Science-Fiction-Filmen mit. Ein frühes Beispiel außerhalb der Robotik ist die Mitwirkung des Raketenwissenschaftlers Hermann Oberth bei der Produktion von Fritz Langs Frau im Mond 1929. Die in dem Film dargestellte Raketentechnik wurde als besonders realistisch rezipiert und die Filmmodelle für die Ausbildung von Ingenieuren wie Werner von Braun eingesetzt. Ein weiterer bekannter Fall ist 2001 Odyssee im Weltraum von Stanley Kubrick aus dem Jahr 1968. Der Bordcomputer HAL 9000 wurde von dem US-amerikanischen Computerspezialisten Marvin Minsky mitkonzipiert. Minsky sah in seiner Mitarbeit die Gelegenheit, seine eigene Forschungsarbeit weiterzudenken. Zitat, I thought that science fiction was a good venue for exploring the implications of artificial intelligence. It helps you to be clearer about the implications of your work. Zitat Ende. Ein Beispiel für die Robotik wäre der Physiker André Bormanis, der als wissenschaftlicher Berater für die Fernsehserie Raumschiff Enterprise das nächste Jahrtausend arbeitet und sich beispielsweise mit den wissenschaftlichen Grundlagen beschäftigt, die dem bekannten Androiden Data zugrunde liegen sollen. Bormanis geht so weit, die Serie als Science Think Tank zu bezeichnen, der es erlauben würde, 10, 20 oder 30 Jahre in die Zukunft zu blicken. Der Wissenschaftssoziologe David Kirby schlägt den Begriff des Diegetic Prototypes vor, um diese Art der Konstruktion fiktionaler Technik mit Hilfe wissenschaftlicher Beratung zu fassen. Das heißt, die Science Fiction bietet unter diesen Umständen den beteiligten Wissenschaftlern einen Möglichkeitsraum an, in dem wissenschaftlich-technische Ideen bis in ihre letzte Konsequenz durchgespielt werden können, ohne unmittelbare Folgen für die reale Welt. Noch einen Schritt weiter gehen die sogenannten The Real Science of Artikel. Hier nehmen Wissenschaftler in Filmbesprechungen Stellung zu den dargestellten technischen wissenschaftlichen Konzepten. In Deutschland war dies besonders zum Kinostart des Films I, Robot zu beobachten. Hans-Dieter Burkhardt und Raoul Rochers kommentierten und kritisierten in den VDI-Nachrichten das zu eindimensionale Roboterkonzept des Films. So fehlten ihnen unter anderem spezialisierte Roboter. Es sei unrealistisch, dass es in der Zukunft nur humanoide Allzweckroboter gäbe. Dagegen sei das dargestellte Konzept der Robotermuskeln durchaus nah an der Realität. Teste man doch gerade in den Forschungslaboratorien ähnliche Ansätze. Die Experten verleihen dem Film einerseits Glaubwürdigkeit, da sie viele Darstellungen loben und als realistisch werten. Mit der Kritik an den fiktionalen Robotern übertreten die Rezensenten aber zugleich die Grenze zurück in ihr eigenes Feld, die Wissenschaft. Begeben sie sich doch anscheinend auf die Ebene einer fachlichen Auseinandersetzung. Damit wirken die Science-Fiction-Filme also zugleich in die Wissenschaftsdiskurse zurück. Als nächstes wende ich mich der Militärrobotik zu. Eine zunächst äußere Ähnlichkeit weisen zahlreiche EOD-Roboter mit ihren fantastischen Vorbildern auf. EOD-Roboter, das haben wir eben gehört, dienen derzeit in erster Linie zur Bombenräumung und werden bereits in größeren Stückzahlen in Afghanistan und im Irak eingesetzt. Die Plattformen SUGV von iRobot oder Talent von Foster Miller erinnern mit ihren Kettenantrieben und binokularen Kameras stark an den Kampfroboter Johnny Five aus dem Film Short Circuit. Diese Assoziation haben zumindest auch die Soldaten, die diese Roboter einsetzen und ihnen Spitznamen wie eben Johnny Five geben. Die Entsprechungen gehen jedoch über das rein Äußere hinaus. Der Journalist Joel Garreau lässt in einem Artikel in der Washington Post einen Unteroffizier zu Wort kommen, der im Irak mehrfach einen EOD-Roboter eingesetzt hat. Zitat: "We always wanted him as our main robot. Every time he was working, nothing bad ever happened. He always got the job done. He took a couple of detonations in front of his face and didn't stop working. One time, he actually did break down in a mission. And we sent another robot in and it got blown to pieces. It's like he shut down because he knew something bad would happen." Zitat Ende. Der Roboter entwickelt also ein Eigenleben, gerade so wie Johnny Five im Film. Zumindest erlangen die Roboter in den Erzählungen der Soldaten einen Status jenseits bloß passiver technischer Artefakte. Garreau wartet in seinem Bericht mit einer ganzen Reihe ähnlicher Geschichten auf, in denen die Soldaten ihre Roboter nach erfolgreichen Einsätzen sogar befördern oder ihnen Tapferkeitsmedaillen verleihen. Auch wenn die Anthropomorphisierung technischer Artefakte kein genuines Phänomen der Militärrobotik ist, und der fetischisierte Umgang der Soldaten mit ihren Robotern dem Stressabbau dienlich sein mag, verwischen hierin dennoch die Grenzen zwischen der realen Welt des Krieges und den auf diese Welt rezipierten fantastischen Welten der Science-Fiction-Filme. Gleichfalls ein Verwischen der Schranken zwischen Spiel und tödlicher Realität wird im Zusammenhang mit dem steigenden Einsatz bewaffneter Drohnen diskutiert. Auch das haben wir eben und gestern schon gehört. Der Pilot, der die Drohne weit entfernt vom Einsatzgebiet vor einem Bildschirm sitzend mit einem Joystick wie in einem Videospiel steuert, droht, zumindest nach Ansicht der Kritiker dieser Praxis, den Kontakt zur Wirklichkeit zu verlieren, insofern als die psychologische Hemmschwelle zum Angriff sinkt. die zahlreichen Fälle, in denen US-amerikanische Drohnen bzw. deren Cyberpiloten wahllos Zivilisten getötet haben, wie zuletzt wieder in Pakistan, scheinen den Kritikern leider recht zu geben. Als letztes Beispiel möchte ich das Memorandum des US-Verteidigungsministeriums, das wir auch sozusagen gestern und heute schon mehrfach gehört haben, anführen, das unter dem zunächst unspektakulären Titel Unmanned Systems Roadmap 2007-2032 die Roboterkriege der Zukunft plant. Lakonisch heißt es in der Einleitung, Zitat, This Unmanned Systems Roadmap is focused on the future, Zitat Ende. Ein großer Teil der in dieser Studie vorgestellten unbemannten Luft-, Land- und Seesysteme befindet sich heute bereits im Prototypenstadium oder sogar schon im Kriegseinsatz. Interessant ist daher in erster Linie die in den Einführungskapiteln beschriebene Vision zukünftiger unbemannter Plattformen sowie deren Rolle bei der Kriegsführung. Dazu zählen beispielsweise mikroautonome Systeme und Technologien, die vom Army Research Laboratory entwickelt, ein wichtiger Baustein des Network-Centric Warfare werden sollen. Die dazugehörigen Visualisierungen, die Sie hier sehen, solcher Systeme erinnern in ihrer Ästhetik und Bildsprache an klassische Superman-Comics, rechts, beziehungsweise aktuelle Computerspiele, links. Noch etwas fantastischer als diese zeichnerischen Anleihen aus der Comicwelt ist die in dem Kapitel Push Factors gezeigte Vorstellung, dass künstliche Intelligenz nur mehr eine Frage der vorhersehbaren Computerentwicklung sei. Das haben wir gestern schon gesehen mit einer etwas anderen Darstellung. Das gezeigte Diagramm dürfte von Hans Moraveks transhumanistischen Ideen inspiriert sein. Moravec, Enfant terrible der US-amerikanischen Robotik, stellte in seinem 1988 erschienenen Buch Mind Children entsprechende Überlegungen zu dem Verhältnis von Rechenleistung, Speicher und natürlicher Intelligenz an. Der Kurzschluss, dass intelligentes Handeln lediglich eines gewissen Maßes an Rechen- und Speicherressourcen bedürfe, mag dem eindimensionalen Menschenbild des Militärs und der binären Logik von Befehl und Gehorsam entgegenkommen. Verweist hier aber darauf, dass die Roadmap des US-Verteidigungsministeriums einen gewaltigen Überschuss an Science-Fiction enthält. Dies mag auch dem Umstand geschuldet sein, dass die Roadmap einen gewissen Zukunftsoptimismus verbreiten und zudem die Idee der unbemannten Kriegsführung popularisieren möchte. Dennoch trägt sie ihren Teil dazu bei, wissenschaftlich-technische Diskurse um populäre Science-Fiction miteinander zu verweben. Abschließend möchte ich einige Überlegungen anstellen, wie das beschriebene Geflecht aus fiktionaler und realer Militärrobotik mithilfe des Ansatzes der Kokonstruktion von Technik erklärt werden kann. Der Begriff der Kokonstruktion stammt ursprünglich aus der Linguistik und meint eine grammatikalische oder semantische Entität, die von mehr als einem Sprecher zusammengesetzt wurde, wie zum Beispiel die Vervollständigung eines angefangenen Satzes durch einen zweiten Sprecher. In die Technikgeschichte fand der Begriff im Rahmen sozialkonstruktivistischer Theorieansätze zur Technikgenese Eingang. Kernthese ist die Annahme, dass technische Artefakte nicht einseitig durch die Produzenten, Ingenieure etc. konstruiert werden, sondern dass gerade auch die Benutzer diese mitkonstruieren. Eines der prominentesten Beispiele, zumindest innerhalb der Technikgeschichte, ist die von Wiebe Baker aus Maastricht, untersuchte Geschichte des Fahrrades. Er zeigt halt sehr schön, wie sozusagen die Benutzer Einfluss auf die Konstruktion früher Fahrräder nehmen. Im vorliegenden Fall tritt dann die Science Fiction an die Stelle der Konsumenten. Dies bedeutet, dass sie als Akteur an der Konstruktion realer Roboter beteiligt sind. Wie gesehen, interagieren Techniker und Wissenschaftler auf vielfältige Weise mit der Science Fiction. Manche von ihnen werden sogar selber zu Autoren fiktionaler Geschichte, wie Hans Moravec, der sozusagen mein Schild, das ist kein wissenschaftliches Buch, sondern irgendwas zwischen populärwissenschaftlich und Science-Fiction. Andere übernehmen die Rolle wissenschaftlicher Berater für große Film- und Fernsehproduktionen oder reagieren wiederum als Rezensenten und Interviewpartner auf diese. Die Science-Fiction ist in diesem Sinn eine diskursive Arena, in der über die Form und die technische Funktion von Robotern zwischen wissenschaftlichen und nichtwissenschaftlichen Akteuren verhandelt wird. Die Grenzen zwischen Fiktion und Wissenschaft sind dabei nicht stabil. Vielmehr kommt es zu Grenzüberschreitungen und Grenzverschiebungen. In den Science and Technology Studies hat sich hierfür der Begriff der Boundary Work, der Arbeit an den Grenzen, etabliert. Dabei lassen sich aus Sicht der beteiligten Wissenschaftler eine Reihe von Gründen für die Infragestellung, Verschiebung oder auch Stärkung der Grenze zwischen Wissenschaft und wissenschaftlicher Fiktion erkennen. Zunächst ist da die öffentliche Aufmerksamkeit, die Wissenschaftler erhalten können, wenn sie sich auf das Feld der Science-Fiction begeben und mit entsprechend spektakulären Thesen aufhorchen lassen. Also Beispiele wären eben Rodney Brooks oder Hans Moravec in den USA, die mit ihren gewaltigen Thesen für einen enormen Medienrummel gesorgt haben. Diese Aufmerksamkeit ist selbst wieder eine Ressource bei der Akquisition von Ressourcen für die eigene Forschung. Und das sozusagen erklärt vielleicht sozusagen die Verlockung, eben sozusagen das Gebiet der Wissenschaft zu verlassen, um mit eher sozusagen fiktionalen Thesen an die Öffentlichkeit zu treten. Zudem animiert das derzeitige System der Forschungsförderung Wissenschaftler dazu, Innovationsversprechen zu machen, die weit jenseits des derzeit Realisierbaren liegen. Wir haben eben von Noel Sharkey gehört, sozusagen, welche Verlockung des Geldes da steckt. Und wenn die sozusagen Militärs sagen, wir wollen das haben, ist die Antwort nicht, das ist unmöglich, das machen wir nicht in 50 Jahren, sondern ja, wir nehmen das Geld und versuchen es einfach mal. Eng damit verknüpft dienen solche Technikfiktionen in hybriden Teams aus anwendungs- und grundlagenorientierten Wissenschaftlern als Forschungsstrategie. Sinkt doch auf diese Weise der Druck, unmittelbar industrieverwertbare Prototypen zu bauen. Die Science Fiction ist ferner ein von gesellschaftlichen und technischen Zwängen entlasteter Raum des Möglichen, ein Raum, in dem Technologien und ihr Einsatz bis in ihre letzte Konsequenz durchdekliniert werden können. Dabei lassen sich auch zugleich die Reaktionen von Politik, Industrie und Zivilgesellschaft erkunden. Ein zweiter Ansatz, die Kokonstruktion technischer Artefakte zu erklären, ist die praxeologische Interpretation der Technikgenese. Das heißt, dass technische Artefakte zum einen aus technischen Eigenschaften, Properties, und zum anderen aus ihren handlungspraktischen Aneignungen, Functions, bestehen. Wobei die Eigenschaften bestimmte Nutzungen begünstigen, aber nicht festschreiben und die gleiche Gebrauchspraxis durch verschiedene Eigenschaften ermöglicht werden kann. Die Nutzungspraxis wird hier verstanden als ein Nexus aus Handlungen und Aussagen. Die fiktionale und reale Robotik würde dann ein einziges kollektives Handlungssystem verschiedener Akteure bilden, die ein gemeinsames Handlungsobjekt haben. Dabei können sowohl die technischen Eigenschaften als auch die Nutzungspraktiken aus der fiktiven Welt der Science Fiction in die reale Welt der Laboratorien und Einsatzfelder wandern und vice versa. Wie gesehen werden Technologien aus der Science Fiction als Ausgangspunkt für reale Entwicklungen verwendet und umgekehrt werden aktuelle technische Entwicklungen in der Science Fiction fiktiv weiterentwickelt, so zumindest der Anspruch der Hard Science Fiction. Gleichermaßen werden Gebrauchspraktiken der fiktiven Akteure als Vorbild für reale Handlungen genommen. Der mit den neuesten Informations- und Kommunikationstechnologien ausgerüstete Land Warrior der US-Armee, zu dessen Arsenal auch diverse Militärroboter gehören, handelt nach Praxismustern, die in zahlreichen Kriegs- und Science-Fiction-Filmen bereits vorexerziert wurden. Und umgekehrt sind diese neuen soldatischen Handlungspraktiken der Ausgangspunkt diverser Computerspiele, wie etwa des Ego-Shooters America's Army. Die Science Fiction ist insofern ein Ermöglichungsraum, in dem ganz im Sinn von Bormanes Think Tank neue Eigenschaften und Aneignungspraktiken von Militärtechnologien vorgedacht und die Öffentlichkeit an diese gewöhnt werden, noch vor dem ersten realen Kriegseinsatz. Dabei sollte auf keinen Fall die Wirkungsmächtigkeit dieser popkulturellen Vorbilder unterschätzt werden. George Bezalla verweist mit Recht auf die enorme Breitenwirkung von Comics, Zeichentrick und Spielfilmen. Hinzu kommt, dass die US-Armee seit Jahren massiv von den Möglichkeiten der Videospiel- und Filmindustrie Gebrauch macht, um neue Soldaten zu rekrutieren, wie zum Beispiel mit diesem Spiel, das sozusagen frei im Internet runterladbar ist und kann man spielen und ist sozusagen US-Soldat und möchte es dann vielleicht werden. Diese dann zu trainieren, ähnliche Spiele gibt es eben sozusagen zur Ausbildung der US-Soldaten, sowie ihre Visionen zukünftiger Kriege zu werben. Der Wissenschaftshistoriker Tim Lenoir spricht treffend vom Military Entertainment Complex, der den klassisch-militärisch-industriellen Komplex zwar nicht abgelöst hat, ihm aber aufgrund seiner propagandistischen Schlagkraft gleichbedeutend zur Seite steht. Dieser Military Entertainment Complex sollte in seiner Funktion, militärische Zukunftspolitik zu gestalten sowie ihre gesellschaftliche Akzeptanz propagandistisch zu fördern, unbedingt ernst genommen werden. Eine sozialwissenschaftliche Analyse der ihn tragenden popkulturellen Medien erscheint daher umso dringender.